Jona 4. Heute kommt das große Finale. Das Finale, in dem man erst richtig erkennt, wozu diese Geschichte so wundervoll erzählt wird. Von der Flucht des Jona, von den 3 Tagen im Fischbauch, von dem Mensch und Tier zur Umkehr rufenden König und von der Gnade Gottes. Wer das in den letzten Wochen verpasst hat, der sollte am besten erstmal nachlesen oder nachhören, was bisher passiert ist. Und dann werdet ihr merken, wenn ihr euch das nochmal anguckt oder vielleicht erstmals anguckt, werdet ihr merken, eigentlich hätte diese Geschichte beim letzten Mal schon zu Ende sein können. Ninive war umgekehrt, hatte Buße getan und tatsächlich, Gott tut das Unheil leid, das er hat ankündigen lassen. Und er führt es nicht aus. Und das wäre doch ein passender Schluss. Aber nee, es geht in dieser Erzählung weniger um Ninive. Es geht um Jona. Und Jona, der ist mit dieser Sache noch nicht fertig. Noch lange nicht. Und auch Gott ist mit ihm noch nicht fertig. Hört selbst. Da kam großer Unmut über Jona und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, war nicht eben das meine Rede, als ich in meiner Heimat war? Darum bin ich zuvor nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Unheil leid tut. Und nun, Herr, bitte nimm mir mein Leben, denn besser als mein Leben ist mein Tod. Puh, wenn jemand so zornig ist, dann geht man besser in Deckung. Als er mitbekommt, dass Ninive nicht untergeht, da kommt großer Unmut, wörtlich großes Übel, großes Unheil, Böses über Jona. Und das ist dasselbe Wort hier, das vorher sowohl die Bosheit Ninives beschrieben hatte, als auch das, was Gott sagt, was über diese Stadt deswegen kommen wird. Das Unheil, das ihm noch leid tut. Das ist mehr als vorübergehender Ärger bei Jona. Man könnte sagen, Jona tritt in die Bosheit Ninives ein. Und er übernimmt sie. Sein Unheil da draußen vor der Stadt, wie wir später noch hören werden, das wird sogar besonders groß genannt. In ihm brennt der Zorn. Und Zorn, das hat ja was mit fehlender Gerechtigkeit zu tun. Zorn ist nicht immer schlecht. Manchmal braucht es Zorn, um etwas zum Guten zu wenden, um etwas zu verändern. Aber Jonas Zorn, der scheint eher etwas Unheilvolles zu haben. Warum ist der so wütend? Weil er es gewusst hatte. Die ganze Zeit. In seinem Zorngebet erfahren wir, dass er deshalb bereits ganz am Anfang nach Tarsis geflohen war. Er wollte weg von diesem gnädigen Gott. Er konnte den nicht mehr aushalten. Das kann doch nicht sein, dass Gott von Gerechtigkeit redet und die dann nicht durchsetzt. Dass er diese böse Stadt Ninive davonkommen lässt. Das kann doch nicht sein, dass böse Taten keine Folgen haben. Das kann doch nicht sein, dass die grausamen Feinde Israels von Gott verschont werden. Wobei es für Jona keine Überraschung war. Es brodelte ja wohl schon länger in ihm, so wie er das sagt. Und er kann das, was ihn stört, sogar theologisch benennen. Er zitiert aus Exodus 34, die Verse 6 und 7, wo sich Gott beim Bundesschluss am Sinai dem Mose so offenbart. Haben wir auf einer Folie vorbereitet, die jetzt auch gleich kommt. Vers 6 und 7. Und der Herr ging an ihm vorüber, also an Mose, dort auf dem Berg, und rief, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue, der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhnen und Enkeln bis zur 3. und 4. Generation. Mehrfach wird diese sogenannte Gnadenformel im Alten Testament zitiert. Die zieht sich durch, immer wieder kommt sie. Und sie gehört zu den wichtigsten Dingen, die das alte Israel über Yahweh, über den Lebendigen zu sagen hat. Ist die Grundlage auch für unsere Jahreslosung. Der Lebendige ist ein barmherziger Gott. Ein Gott, der geduldig ist und vergibt, voller Gnade und Treue. Er ist der freie Gott, das haben wir letzte Mal gehört. Aber aus dieser Freiheit heraus erfahren Menschen immer wieder, dass er sich ihnen gnädig zuwendet. Jona erfährt das, hat das erfahren in seinem Leben. Das erfährt Israel dort, als ja schon die zweite Gelegenheit ist dieses Bundesschlusses, zum zweiten Mal Steintafeln übergeben werden. Gott entscheidet sich immer wieder frei zur Gnade. Anders als dass mancher denkt, nicht erst im Neuen Testament. Ja, bei Gott gibt es auch Gericht. Der lässt nicht ungestraft, heißt es da in Exodus 34. Aber seine Gnade überwiegt das um das 300-fache. 1000 Generationen gewährt er Gnade und er übt Gericht bis ins dritte und vierte Glied. Ein Verhältnis um das 300-fache. So ist Gott. Wir hätten vom Neuen Testament her nichts hinzuzufügen. Und diese wundervolle Gnadenformel, die wird bei Jona jetzt also zu einer Anklage. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch, dass du so bist. Und ich hatte schon befürchtet, dass das am Ende nicht nur für uns gilt, nicht nur für das Volk des Bundes, sondern auch für die anderen. Sogar für Ninive, den Inbegriff dessen, was das eigene Leben bedroht. Die Hauptstadt der späteren Großmacht Assyrien, die das Nordreich Israel für immer auslöschen wird. Und die Hörer hören das mit im dritten Jahrhundert. Hier kommt Ninive einfach so davon. Es ist nicht das Einzige, was gesagt wird über Ninive. Im Buch Nahum wird das Gegenteil gesagt. Auch spannend, da merkt man den Gesprächsprozess in der Bibel. Aber hier wird erzählt, dass Ninive an dieser Stelle einfach so davonkommt. Man kann schon nachvollziehen, dass Jona an dieser Gnade Gottes Anstoß nimmt. Es wird auf die Spitze getrieben, diese Gnade Gottes. Und genauso reagiert Jona auch maximal entrüstet. Und mir scheint, dass da aber hinter seinem Zorn auch noch was Tieferes sitzt, als dass das jetzt ausgerechnet Ninive ist. Es geht für ihn hier ums Ganze. Er möchte sterben, wenn das so ist, wenn Gott so ungerecht ist. Er kann mit dieser grenzenlosen Gnade und Barmherzigkeit Gottes nichts anfangen. Dafür ist in seinem Herzen kein Platz. Und in seinem Denken deshalb auch nicht. So soll Gott nicht sein. Weil Jona selber unbarmherzig ist. Das ist das Unheil, in dem er gefangen ist. Das ist das Übel, das ihn vergiftet. Das Böse in ihm. Unbarmherzigkeit, Härte, Gnadenlosigkeit. Die zeigt sich im Wunsch nach einer ausgleichenden Gerechtigkeit, die den Sünder platt macht. Seine Schicksalsergebenheit damals auf dem Schiff, die könnte sogar einen denken lassen, dass er sich selber nichtmals ausnimmt. Wenn Gott ihn jetzt gestellt hat, wenn Gott ihn da erwischt hat, dann soll er halt zugrunde gehen, dann sollen sie ihn ins Wasser schmeißen. Das ist eine Spekulation. Aber zumindest möchte Jona, dass die Gottlosen nicht verschont werden. Diejenigen, die nicht glauben, die sich nicht nach Gottes Geboten richten, denen der Lebendige egal ist, die muss doch das Gericht Gottes treffen. Wenn nicht hier, dann wenigstens in der Ewigkeit. Vielleicht ist diese Karikatur eines hartherzigen Propheten gar nicht so weit entfernt von manchen Christen, die die Gnade und Barmherzigkeit für sich und ihresgleichen in Anspruch nehmen, aber sich nicht vorstellen mögen, dass die Gnade Gottes auch bei denen, die nicht an ihn glauben, sich durchsetzt. Vielleicht ist diese Karikatur eines hartherzigen Menschen auch gar nicht so weit entfernt von uns selber. die wir wie Jona die unverdiente Gnade Gottes erlebt haben, aber uns selber schwer tun mit der Barmherzigkeit. Es wird ja in der angespannten Situation gerade an manchen Stellen besonders sichtbar. Wenn man dünnhäutiger ist, wenn man sowieso schon auf dem Zahnfleisch geht und dann irgendwer einem blöd kommt, anstrengend ist, einfach so ist, wie er ist. Wir brauchen gerade, glaube ich, mehr Barmherzigkeit noch als sonst und es fällt uns umso schwerer. Der Jona, der wirkt, finde ich, erstmal sehr krass in diesem Kapitel. Übertrieben dargestellt mit seiner Anklage des barmherzigen Gottes und seinem Todeswunsch. Aber eigentlich ist er ein Spiegel, um uns über unsere eigene Haltung nachdenken zu lassen. Wie denken wir das mit der Gnade Gottes? Wem gilt die? Hat die auch Grenzen, die Gnade Gottes? Schließt sie die anderen, die, die Böses tun, sogar meine Feinde ein? Und wie sehr prägt Gottes Barmherzigkeit dann eigentlich unser Denken und Handeln? Wie tief ist die bei uns schon gekommen? Das ist mit im Blick, als Gott in den Dialog mit Jona einsteigt. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du zornig bist? Gott reagiert auf dieses Zorngebet. Und zwar nicht mit Zorn, sondern er reagiert einfühlsam. Er hinterfragt. So, dass sich für Jona ein Raum auftut. Ein Raum, von dem wir letzte Woche schon gehört haben, dass es den braucht, um umzukehren, um umzudenken. Um seine unbarmherzige Haltung zu verändern. Jona begegnet hier selber ganz direkt wieder der Gnade und Treue Gottes. Gott überlässt ihn nicht seinem Zorn und er überlässt ihn nicht seinem unheilen Zustand, in dem er da draußen vor der Stadt sitzt. Gott geht auf ihn ein. Ist es recht, dass du zornig bist? Gerechtigkeit, das war ja Jonas Anliegen, aber ist dieser Zorn auch gerecht im Sinne Gottes? Im Sinne Gottes ist Gerechtigkeit etwas anderes als Vergeltungsgerechtigkeit, die Jona im Blick hat. Gerecht ist, das zeigt diese ganze Geschichte ja einmal mehr, was der Treue Gottes zu seinen Geschöpfen entspricht. Gerecht ist in der Bibel, wenn jemand kriegt, was er braucht und nicht das, was er verdient hat. Jona selbst lebt von dieser Gerechtigkeit. Gerecht ist, was das Leben bewahrt. Und deshalb sind Gerechtigkeit und Gnade auch keine harten Gegensätze. Das gehört bei Gott zusammen. Im Hebräischen steht wörtlich diese Frage: Ist es gut, dass du zornig bist? Man könnte fragen: Tut dir das eigentlich gut, Jona? Wo führt es dich hin, dass du solch eine Vorstellung von ausgleichender Gerechtigkeit mit dir rumträgst und von Gott auch erwartest, dass er dem genügt? Macht es dich barmherzig? Macht es dich zufrieden? Macht es dich glücklich? Bringt dich das denn in die Nähe Gottes, du Prophet? Führt es dich zu deinen Mitmenschen? Diese rhetorischen Fragen, die werden für Jona schnell beantwortet. Aber sie bleiben offen. Sie sollen wohl schon mal mit uns mitgehen, während noch mal neu da angesetzt wird, wo Jona in Kapitel 3 den Untergang angekündigt hatte. Und Jona ging aus der Stadt und östlich der Stadt ließ er sich nieder. Und dort baute er sich eine Hütte und er saß darin im Schatten, bis er sehen würde, was in der Stadt geschah. Seht ihr ihn vor euch, wie er da sitzt in seiner Hütte? Die hilft mehr schlecht als recht, um sich vor der Hitze zu schützen. Wir sind nicht im deutschen Februar mit Eisregen. Wir sind in der Levante. Es ist heiß, es ist trocken. Man muss gucken, wie man über den Tag kommt. Und Jona sitzt an dieser Hütte in der Hitze mit eisigem Herzen. Und mit der Hoffnung, dass Gott nicht gnädig ist. Ein bitteres Bild. Jona als einer, der einem leid tut, wie er da sitzt. Einer, dem man doch lieber aus dem Weg geht. Wer möchte mit so jemandem was zu tun haben? Ein abschreckendes Beispiel, wie man selber nicht werden möchte. Und doch einer, den Gott nicht aufgibt. Und der Herr, Gott, ließ ein Rizinus wachsen. Und dieser wuchs über Jona empor, um seinen Kopf Schatten zu geben und ihn von seinem Unmut zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Ein Rizinus kennen wir hier nicht so in unseren Breiten. Ein Baum wird 3 bis 4 Meter hoch, hat riesige Blätter, 28 Zentimeter habe ich gesehen, fast DIN A4. Wie angenehm für den Jona in dieser Hitze. Und auch wenn der Rizinus schnell wächst, dafür ist er bekannt, an einem Tag klappt das normalerweise nicht. An einem Tag wächst kein Baum. Das ist ein Wunderbaum, also nicht so einer, der früher im Auto hing, sondern ein richtiger Wunderbaum. Ein Wunder, dass der so schnell wächst. Jona wird bemerkt haben, dass Gott da nachgeholfen hat. Das ist die Gerechtigkeit und das ist die Gnade Gottes. Er sorgt für seinen im Bösen gefangenen Propheten. Und er möchte ihn trotz seiner Herzenshärte von seinem Unmut, seinem Unheil befreien. Und das klappt. Jona freut sich sehr über diesen Baum. Übrigens, das einzige Mal, dass irgendeine positive Emotion von Jona geschildert wird in diesen 4 Kapiteln. Wer bei Gott solche Gerechtigkeit sucht wie der Jona, wer mit der unverdienten Gnade nichts zu tun haben möchte, der hat offensichtlich nicht viel zu lachen. Der geht verbissen durchs Leben, bis Gott diese Härte mit seiner Gnade aufbricht. Jona freute sich sehr, als dieser Baum über ihm emporwächst. Typisch Gnade. Sie bringt noch in die festgefahrensten Situationen etwas Leichtigkeit, etwas Freude hinein. Aber darum geht es Gott nicht so sehr. Gott will mehr. Als aber am nächsten Tag der Morgen dämmerte, ließ Gott einen Wurm kommen. Und dieser stach den Rizinus und er verdorrte. Merkt ihr? Gott hat hier was vor. Erst lässt er von einem auf den anderen Tag diesen Wunderbaum wachsen und dann lässt er ihn genauso schnell wieder eingehen. Und wieder wörtlich bestellt er dafür ein Tier, so wie diesen großen Fisch. Scheinbar hat er da gute Kontakte. Das zieht sich durch. Der Schöpfer ist mit seinen Tieren genauso eng verbunden wie mit seinen Menschen. Und auch dieses diesmal ganz kleine Tier, ein Wurm, hat oder ist Teil, wird Teil einer Rettungskampagne Gottes. Er steht dem Fisch in nichts nach. Gott möchte Jona nämlich nicht nur punktuell aus seinem Unmut rausholen. Er möchte ihn befreien von dem Unheil, von dem Bösen, von der Gnadenlosigkeit, die da in ihm ist. Es geht um viel mehr als um ein schattiges Plätzchen. Es scheint, dass Gott den Jona nicht nur äußerlich Gnade erleben lassen möchte, sondern darauf zielt, ihn innerlich zu verwandeln, hin zur Gnade, hin zur Barmherzigkeit, hin zu einem Leben, das anderen was gönnt und das sich freuen kann. Das ist die Umformung, um die es geht. Als er in die Tiefe gefallen und vom Wal geschluckt wurde, da habe ich vor 2 Wochen gesagt, dass diese schauerhafte Situation auch uns eine Möglichkeit bieten könnte, solche dunklen Erfahrungen zu interpretieren, als Zeiten der Umformung. Und mir erscheint, wir erfahren hier nochmal einen neuen Aspekt, worum es bei dieser Umformung des Jona geht. Es ging natürlich viel darum, wie sein Gottesverhältnis ist. Aber es geht auch hier darum, dass er in diese Gnade hineinfindet. Jona hatte in der Tiefe des Ozeans die Gnade Gottes erfahren. Jetzt erfährt er erst die Gnade Gottes und einen Tag darauf, was es bedeutet, wenn Gott die Gnade zurückzieht. Er erlebt nochmal ganz direkt, dass alle von dieser Gnade leben, auch er selber. Und es kommt noch schlimmer. Und als die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen sengenden Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf und er brach zusammen. Da wünschte er zu sterben und sprach, besser als mein Leben wäre mein Tod. Gott aber sprach zu Jona, ist es recht, dass du des Rizinus wegen zornig bist? Und er sagte, es ist recht, dass ich zornig bin, bis auf den Tod. Jona ist noch nicht so weit. Der ist eine harte Nuss, obwohl er doch schon so am Ende ist. Der Wunderbaum ist verdorrt, Gott schickt dazu noch einen heißen Wüstenwind und die Sonne sticht seinen Kopf, so wie vorher der Wurm diesen Baum gestochen hat und Jona ist fast wie der Baum schon dahin. Jona wird fast ohnmächtig. Seinen Todeswunsch, den kann man diesmal verstehen. Und wieder fragt ihn Gott nach seinem Zorn, diesmal bezogen auf den Rizinus. Ist es gerecht? Ist es gut? Und selbst jetzt noch, als er da elend in der Hitze vergeht, sagt Jona, es ist gut, dass ich zornig bin. Mann, was ist das für ein Satz an dieser Stelle? Man denkt doch, spätestens jetzt muss er irgendwie eindenken. Nein, er sagt, ich bin im Recht und ich halte daran fest, wie ein bockiges Kind scheint er mir hier. Absolut unfähig einzulenken und sich selbst mal zu hinterfragen. Es sind die letzten Worte, die wir von Jona hören werden. Wie bitter wäre es, wenn es dabei bliebe, wenn er sich nicht auf die Gnade einlassen würde. Er würde in dem Unheil seiner Unbarmherzigkeit und seiner Herzenshärte untergehen. Er würde in dieser Verlorenheit bleiben, als Mann Gottes, als einer, der doch glaubt, als einer, der doch die Barmherzigkeit immer wieder erfahren hat. Ich finde, eine Warnung ist dieser Jona am Ende. Wie man trotz der Gnade Gottes, die einem begegnet, innerlich verhärten kann. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Jona ist fertig mit dem, was er sagt, mit seinem Text. Aber er bleibt auf der Bühne. Gott lässt nicht locker. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und da sollte es mir nicht leid tun um Ninive, die große Stadt, in der über 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und um die vielen Tiere? Was wir schon gesagt haben, was wir schon wissen, weil wir diese Geschichte kennen, weil wir sie vom Ende her lesen, das sagt jetzt Gott dem Jona. Die Sache mit dem Rizinus, die hat er initiiert, damit Jona nachfühlen kann, warum Gott Ninive verschont hat. So wie Jona der Rizinus Leid tat, tat er ihm überhaupt Leid, wollte er nicht nur den Nutzen haben, aber es wird ihm hier positiv angerechnet, er tat dir Leid, obwohl du für ihn nicht eine Hand gekrümmt hast. So tut Gott umso mehr diese symbolisch riesige Menge von Menschenleid. 12 mal 10.000 Menschen steht da. Er hat sie tatsächlich verschont, aus Treue zu seinen Geschöpfen. So sieht Gerechtigkeit bei Gott aus. Das, was Jona mit dem Rizinus nicht gemacht hat, das hat er mit Ninive gemacht. Er hat sich um sie bemüht und er hat sie großgezogen. Sollten sie ihm da nicht leid tun? Und er schließt hier ausdrücklich die Tiere mit ein. Das ist der letzte Gedanke, der kommt. Der letzte Akzent, über den wir nicht weglesen können, finde ich, in unserer Zeit. Auch sie tun Gott leid. Ein hochaktueller Text für uns. Mehr und mehr nehmen wir wahr und kommt es in die Öffentlichkeit, wie wir Tiere ausbeuten, wie wir Tiere ausrotten in einem unfassbaren Umfang, wie wir unseren Nutzen aus ihnen ziehen und damit auch noch die ganze Schöpfung verwüsten. Gottes Barmherzigkeit schließt diese Geschöpfe genauso ein wie die Menschen. Hier haben wir einen biblischen Ausgangspunkt für einen radikal anderen Umgang mit den Tieren. Einer, der zur Barmherzigkeit passt. Jona hätte gern einen Gott, bei dem jeder das kriegt, was er verdient. Und ich bin froh, dass Gott so ganz anders ist. Dass er der Treue ist, der zu seinen Geschöpfen steht. Zu Ninive, Mensch und Tier, aber auch zu seinem hartherzigen und scheinbar hoffnungslosen Fall von einem Propheten. Selbst der soll Zugang zu seiner Gnade bekommen. Selbst der soll von dieser Gnade verwandelt werden. Herauskommen aus dem Unheil, aus seinen üblen Vorstellungen von Gerechtigkeit, die ihn gefangen halten. Und er soll ins Leben finden. Und ich stelle mir vor, wie durch diese Frage Gottes noch etwas bei ihm aufbricht. Und er umdenkt, hineinfindet in die Barmherzigkeit Gottes und in ein Leben der Gnade. Am Ende geht es der Erzählung aber nicht mehr um Jona. Es geht um uns. Es geht darum, ob wir uns auf die Spur dieser bedingungslosen Gnade Gottes begeben. Ob wir uns ihr öffnen. Ob wir ihre Schönheit entdecken und von ihr verwandeln lassen. Gott ist nicht nur ein gnädiger Gott, der unsere Schuld vergibt. Sondern er webt in diese Gnade webt er hinein in unser Leben. Die Barmherzigkeit webt er hinein in unser Denken und Handeln. Er formt uns um. Er heilt uns mit seiner Barmherzigkeit und er macht uns auch zu Agenten seiner Gnade in dieser Welt. Am Anfang dachte man, das mit dem Jona, das ist so eine nette kleine Geschichte, oder? Aber wenn man sich so intensiv da reinbegibt, wie wir das jetzt über 4 Wochen gemacht haben, dann spürt man, da werden nicht nur große Fragen verhandelt, sondern diese Jona-Erzählung von der grenzenlosen Barmherzigkeit Gottes, die bringt etwas in uns in Bewegung. Sie führt uns auf die Spur der Gnade und sie kann den Anstoß geben zu einer ganz anderen Lebenshaltung. Von daher wünsche ich uns, dass die Jona-Geschichte uns weiter begleitet, dass sie mitgeht und dass Gott uns durch sie umformt. Amen.